Moin zusammen. Wir müssen das lesen, habe ich zu Katharina gesagt und mit dem Zeigefinger auf dem neuen Roman von Juli C. und Simon Urban herumgeklopft. Debattenbuch und so. Das Ergebnis war, naja, sagen wir mal, diskussionswürdig. Wir haben aber auch ein Buch für Verliebte, Schnecken als Mordwerkzeug und Sardellen auf Blätterteig. Alles dabei. Und Katharina hat vielleicht die entscheidende Idee, wie man auch ganz junge Leute zum Lesen bekommt. Und jetzt geht's los. Bonjour.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Ihr habt euch gewünscht, dass wir mehr Kochbücher vorstellen. Und deswegen habe ich heute zum Einstieg ein besonderes Kochbuch mitgebracht, das uns nach Paris entführt.
Oh la la.
Keine Angst, das wird jetzt hier keine Kochshow. Hier ist immer noch euer Bücherpodcast mit
Daniel Kaiser
und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir lieben das Lesen in allen Facetten.
Ja, und deshalb präsentieren wir nicht einfach nur so ein Buch nach dem anderen, sondern wir wollen eine schöne Atmosphäre schaffen. Und dazu gehört eben auch, was Leckeres zu essen und zu trinken.
Die literarische Vorspeise.
Heute, wie gesagt, aus einem Kochbuch, und zwar das Kochbuch zur Netflix-Serie Emily in Paris.
Ah,
zum Emily Literaturbezug, der ja eigentlich erforderlich ist in unserem Podcast.
Und ein Kochbuch alleine reicht nicht.
Genau. Sage ich gleich noch was.
Ja.
Du kannst ein bisschen im Kochbuch blättern. Ich serviere dir inzwischen dieses interessante Gericht, was ich daraus kreiert habe. Mhm. Guck mal.
Ja. Oh, das sieht aus wie eine kleine rechteckige Pizza mit Oliven. In der Mitte sind einige Dinge, die nach Gräten aussehen und nach einer Substanz, die Jan nicht gefallen würde. Es scheint etwas Fischiges zu sein.
Es sind Sardellen.
Es sind Sardellen. Oh.
Ich gehe zurück auf meinen Platz, den ich kurz verlassen musste, um Daniel das Essen zu bringen.
Also, das wird wahrscheinlich auf Französisch dann nicht Sardellenpizza heißen, sondern es hat irgendeinen fancy französischen Namen.
Absolut. Und das ist der Hauptgrund, warum ich es ausgewählt habe, damit es in unseren Titel kommt. Es ist eine Pissaladière, eine provenzalische Pizza mit Fisch. Und nach meinem Blick auf die Wettervorhersage Nizza versus Hamburg gestern dachte ich, das ist genau das richtige Essen.
Wieso, wie
für heute
ist denn das Wetter in Nizza?
Ja, super.
Ach so. Okay.
Alles voller Sonne, jeden Tag Sonne.
Also, ich habe jetzt sozusagen Sonne auf Teig, sozusagen Sonne im Geschmack.
Ja, es macht Sinn. Und eigentlich gehört natürlich ein Glas Rotwein dazu. Aber
ich habe hier ein Glas Mineralwasser zu stehen.
Genau. Aha. Da wir ja morgens früh, relativ früh aufzeichnen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich noch so ein Piccolo Rotwein besorge bei Edeka.
Was hat dich davon abgehalten? Wir wollen doch alles authentisch machen.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, heute Morgen, als ich um 8 am Supermarkt vorbeigeradelt bin, dachte ich so, kann ich wirklich in 2 Stunden ein Glas Rotwein trinken? Und ich muss sagen, leider, ich bin wohl nicht so französisch. Ich könnte das jetzt
dann
nicht.
Dann sind wir beide doch sehr asketisch, protestantisch mit einem Glas Mineralwasser. Aber mit Sprudel immerhin, ne?
Ja, ich gieße, schenke dir ein.
Ja.
Guten Appetit.
Aha, ich probiere. Darf ich schon probieren?
Ja, jetzt unbedingt.
Das ist so ein Blätterteig, ne?
Genau.
Ah, lecker.
Mhm. Ganz einfach auch.
Ja, also so eine Olivenpaste, Oliven mit Sardellen.
Ja, drunter sind von mir liebevoll lange rumgeschmorte Zwiebeln.
Ich habe 2 Folgen Emily in Paris gesehen oder in Paris gesehen. Da tauchte das aber noch nicht auf, ne?
Nee, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, in welcher Folge es vorkommt. Es ist ja eine provenzalische Fischpizza und sie reist ja manchmal zwischendurch in die Provence und wahrscheinlich kommt es da vor. Also ich weiß nicht genau, aber es ist in dieses Kochbuch, da sind sehr viele, weswegen es mich natürlich anspricht, sehr viele schöne französische Gerichte drin, die alle irgendwie mit der Serie zu tun haben.
Mhm. Möchtest du auch ein Stück?
Ja,
ja, sehr gerne.
Und wir werden das Wasser brauchen, denn alles mit Sardellen ist sehr, sehr salzig.
So, jetzt haben wir den Literaturbezug aber noch nicht gehört. Also es gibt eine Serie, Emily in Paris, von so einem jungen Mädchen, die in Amerika so ein Business, so ein PR-Business hat und von ihrer Firma nach Paris geschickt wird, um da ein paar Monate zu leben. Und dann taucht sie ein in das bunte Schoko-Croissant-Leben von Paris.
Genau. Die Serie wurde ja heiß diskutiert in den Medien, weil das so ein Postkartenbild von Paris zeigt, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Aber ich sag mal so, natürlich ist das alles maximal übertrieben und natürlich ist es in Paris nicht so wie in der Serie. Aber das ist ja auch nicht das, wozu Netflix-Serien unbedingt da sind.
Ist ja keine Doku.
Ist ja keine Doku, genau. Nein, warum ich es mitgebracht habe, unter anderem neben den interessanten Gerichten, die mich in französische Sonnenstimmung versetzen, Es gibt immer wieder Mails von Eltern, die fragen, wie kriegt man Teenager zum Lesen? Und diese Frage wird in dieser Folge auch später noch eine Rolle spielen. Eine Möglichkeit ist, sag ich immer dann, wenn es wirklich sehr hoffnungslos aussieht, Bücher zu Serien, die den Jugendlichen gefallen. Also manchmal, das hatten wir ja auch schon bei uns im Podcast, sind es dann Serien, die nach guten Büchern entstanden sind, wie zum Beispiel Heartstopper oder Der Sommer, als ich schön wurde. Manchmal sind es Serien nach nicht so guten Büchern, wie zum Beispiel Bridgerton oder Virgin River. Und manchmal sind es Serien, zu denen hinterher ein Buch geschrieben wird. Mhm. Guck, es gibt auch zu Emily in Paris ein Buch.
Mit Herzchen auf dem Cover.
Natürlich.
Ich spreche zusammen.
Ja, und das ist natürlich keine hohe Literatur, aber das funktioniert vielleicht als Anreiz, die Teenager zum Lesen zu bringen.
Ich sitze im Taxi und mein Herz pocht so wild, als würde es gleich zerspringen. Ich, Emily Cooper, bin in Paris.
Ja, ist doch ein viel, vielversprechender Anfang. Und ich guck mal, was ich noch mitgebracht habe. Ich habe mir früher auch immer Bücher zu meinen Lieblingsfilmen gekauft.
Mhm. Ferris macht blau gibt es als Buch?
Ja, und Zurück in die Zukunft auch. Habe ich mir alles als Buch nochmal gekauft, um dann nochmal so tief einzutauchen.
Und da steht auch tatsächlich 20.03. Katharina Marenholz, geboren 19, darf ich das sagen, 1900?
Nee, das darfst du natürlich nicht sagen. Ist das mein Geburtsdatum? Nein, das ist doch das Kaufdatum. Nee, habe ich aus Versehen geboren hingeschrieben, aber es ist das Kaufdatum, 1987.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Hättest du gerne auch jetzt als mein Geburtsdatum vorlesen? Nee, guck mal, ich war schon ein bisschen mit Zahlen verwirrt, damals schon.
Damals schon, genau.
Ja, habe ich mir 1987 gekauft. Nee, habe ich, glaube ich, sogar geschenkt gekriegt. Hier steht noch eine Widmung von meiner besten Freundin zum 17. Geburtstag.
Von Tatjana.
Jetzt erst. Tatjana, wenn du das hörst, herzliche Grüße. Das ist ja der Wahnsinn. Guck mal, und das habe ich natürlich alles durchgelesen. Und eben, das ist eine Möglichkeit, junge Menschen zum Lesen zu kriegen, wenn man mal guckt, was gefällt denen eigentlich und kann man das irgendwie ergänzen mit einem Buch und zusätzlich noch so ein Kochbuch und man ist drin.
Denn das Essen aus diesem Kochbuch ist erkennbar lecker. Das ist wirklich eine schöne und das ist wirklich ganz leicht zu machen.
Ist wirklich easy.
Hast du den Blätterteig auch selbst gemacht?
Natürlich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben Blätterteig selbst gemacht. Steht auch im Rezept nicht drin, dass man den selbst machen soll.
Wunderbar, das war doch schon mal ein gelungener gastronomischer und literarischer Einstieg in diese Folge.
Apropos gastronomisch, bitte nicht nachmachen, was gastronomisch in unserem Bestsellerbuch passiert ist.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben einen Krimi gezogen, Blutmond von Jo Nesbø aus Norwegen. Das ist ja eine Krimi-Legende, ein Krimi-Großmeister. Es ist der 13. Fall seines Ermittlers Harry Hole. Hast du schon einen der ersten 12 Bände gelesen?
Ja, ich habe ein paar gelesen tatsächlich, aber längere Zeit auch schon nicht mehr. Ich habe früher quasi jeden ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich jeden skandinavischen Krimi gelesen. Wirklich alles, was da war, verschlungen. Aber in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr.
Ich habe noch keinen Jo Nesbø gelesen. Das ist mein erster. Worum geht's? Zwei junge Frauen werden in Oslo ermordet und die Polizei, die kommt nicht ganz weiter. Es gibt einen Verdächtigen. Das ist ein Immobilien-Tycoon aus Oslo, auf dessen Party diese beiden Frauen zuletzt gesehen wurden. Und dieser Immobilien-Dude, der engagiert Harry Hole als Privatermittler, weil Harry gerade nicht bei der Polizei arbeitet. Und Harry soll seine Unschuld beweisen. Und ich sag mal, in diesem Krimi, da geht es schon zur Sache. Der Mörder, das kann man, glaube ich, soweit verraten, infiziert seine Opfer mit Parasiten.
Nein, darf man das schon sagen?
Das
sagen
wir schon.
Spoiler? Ja, okay.
Nein, wir sagen das ja so ganz, also wir sagen ja nicht, wer
allgemein
der Mörder ist.
Nee.
Also Parasiten,
das sagen wir nicht,
die ihr Gehirn befallen. Und ich sag mal, man lernt viel über seltene Schnecken aus Australien. Und auch sonst ist das was für Krimi-Feinschmecker. Hashtag Kannibalismus. Also es ist wirklich mein erster Nesbø. Ich fand das spannend. Gerade noch in der richtigen Dosis abgedreht, was das Verbrechen angeht und was Crime angeht. Und auch einigermaßen gruselig. Ich sehe Schnecken jetzt anders. Hat das dich infiziert, dieser 13. Fall?
Ja, also wie gesagt, ich habe ja früher ganz viel sowas gelesen und jetzt lange Zeit nicht mehr. Ich hätte es nicht gelesen, wenn wir es nicht gezogen hätten. Mhm. Und klar, also Jo Nesbø ist einfach ein wahnsinnig guter Krimi-Autor. Das ist auch nicht einfach nur so runtergeschrieben. Ich finde, der schreibt wirklich richtig gute Krimis. Und man ist natürlich nach 100 Seiten ist man drin und will nicht mehr aufhören. Mhm. Also ich habe das dann ich war gespannt, wer der Mörder ist. Und ich hab's bis zum Schluss nicht ganz gewusst. Also irgendwann ahnt man's, aber er hat ja auch so ein paar falsche Fährten gelegt, auf die ich natürlich komplett reingefallen bin. Es ist auch ganz schön eklig zwischendurch und diese Grundidee Naja, ist ein bisschen an Haaren herbeigezogen.
Also es gibt, ich habe zufällig parallel im Internet, wie das manchmal so ist, tatsächlich so eine Parasitengeschichte mal gesehen von diesen Schnecken, die essen Parasiten. Und die haben dann diese Fühler und diese Fühler leuchten dann so. Das sind nur noch Schneckenzombies und die setzen sozusagen ihre Schleimspur durch die Welt. Aber die sind gar nicht mehr am Leben, sondern die Parasiten haben das Gehirn übernommen. Oh Gott, und die wollen
so
nur, ja eben. Und Das ist so dieser echte Grusel. Ich finde auch das Setting ist ganz gut. Dieser Harry Hole, Alkoholiker und so ein bisschen Raubein, der ermittelt jetzt mit seinen alten Kumpels ein Team aus einem Krebspatienten im Krankenhaus, einem unter Betrugsverdacht stehenden Polizisten und einem Taxifahrer. Und der Anwalt von diesem Immobilien-Tycoon schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Der soll und sie sollen uns retten, dieses abgefahrene Team. Und die Figuren sind alle ausgeleuchtet. Ich finde das schon gut erzählt.
Netterweise hat uns Sascha eine kleine Abhandlung geschickt, was in Band 1 bis 12 passiert ist, damit wir da besser einsteigen können. Das braucht man gar nicht unbedingt. Also man versteht den 13. Ja. Band auch absolut so. Aber wenn man sich für solche Art von Krimis interessiert und noch keinen Nesbø Harry Hole gelesen hat, würde ich dann trotzdem vielleicht mit Band 1 anfangen. Und wir haben auch eine Hörermail noch bekommen dazu von Martin aus Oberursel im Taunus. Sehr schöner Ort, finde ich, Oberursel.
Warst du schon mal da?
Nee, aber es klingt so niedlich. Martin hat sich gefreut, dass wir Blutmond für die Bestseller-Challenge gezogen haben. Er mag nämlich die Krimis von Nesbø und vor allem die Harry-Hole-Reihe, weil er eben diesen Ermittler mag. Ja. Und er schreibt, eine in sich stimmige Figur ist schon mal die halbe Miete. Und da hat er recht.
Und diesen Ballast des vorangegangenen Falls, der immer mal wieder aufblitzt in diesem Buch, den nimmt man halt so mit.
Ja,
insgesamt muss ich schon sagen, ist es vielleicht ein bisschen viel. Die Rahmenhandlung, die ist vielleicht drüber.
Ja.
Also Harry sitzt nämlich in der Bar in Los Angeles und freundet sich mit so einer älteren Schauspielerin an. Und dann stellt sich in diesem Gespräch fest, die hat ganz viel Schulden und da stehen schon die Geldeintreiber vor der Bar und wollen das Geld vor ihr haben. Er rettet sie, sie wird entführt und er muss innerhalb von einer Woche einen bestimmten Geldbetrag haben. Deshalb nimmt er diesen Ermittlerjob überhaupt erst an.
Ja,
das spielt im Prinzip gar keine Rolle später mehr. Das war so einer drüber.
Ja, das war ein bisschen konstruiert, um ihn nach dem letzten Fall, wo er
wieder zurück nach Norwegen zu holen.
Das musste aber, das war sehr konstruiert.
Ja, das war ein bisschen konstruiert. Insgesamt ist aber sehr dicht und stimmig. Das stimmt schon. Ja.
Insgesamt sind wir für Harry Hole. Blutmond von Jo Nesbø, 544 Seiten, erschienen bei Ullstein, übersetzt von Günther Frauenlob. Und ich sag mal, also man kriegt was fürs Geld. So, aber wir haben noch sehr viel mehr gelesen. Daniel wollte unbedingt, lies das.
Ich habe gedacht, wir müssen das lesen. Das ist das Debattenbuch gerade, über das irgendwie alle gerade sprechen. Mein Internetfeed ist voller Menschen, die eine Meinung zu diesem Buch haben. Da habe ich gesagt, Katharina, ich weiß, es sind viele Seiten. Wir müssen.
Ja, Zwischenwelten von Juli C. und Simon Urban. Es geht um Theresa und Stefan, die zusammen gewohnt haben im Studium. Theresa hat das Studium dann abgebrochen, um den Hof der Eltern in Brandenburg zu übernehmen und zu retten im Prinzip. Die Handlung setzt ein Anfang 2022, als sich Theresa und Stefan nach 20 Jahren zufällig in Hamburg wieder getroffen haben. Stefan hat inzwischen eine Karriere als Journalist bei Deutschlands größter Wochenzeitung Der Bote gemacht.
Welche Zeitung könnte das sein?
In Großbuchstaben geschrieben? Weiß ich auch nicht. Theresa managt den Hof, ist verheiratet, hat zwei Kinder. Die beiden haben bei diesem kurzen Treffen an der Außenalster irgendwie relativ viel getrunken und gestritten, weil sich herausgestellt hat, dass sie inzwischen in völlig unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten leben. Und danach beginnt dann ein Mail- und WhatsApp-Verkehr und das ganze Buch besteht nur aus E-Mails und WhatsApp.
Es ist ein Briefroman sozusagen.
Es ist im Prinzip ein Briefroman, was du so liebst, Daniel, ein moderner Briefroman, dann eben per E-Mail und per WhatsApp. Eigentlich wollten sie sich, war die erste Mail, um sich zu versöhnen von Stefan, aber sie streiten dann fröhlich weiter. Stefan ist so ein woker Großstadtjournalist, der immer pflichtbewusst Gendersprache benutzt, in einer hippen Wohnung lebt, politisch engagiert ist, vor allen Dingen pro Klimabewegung. Theresa dagegen kämpft auf ihrem Hof in Brandenburg mit den Problemen der Landwirtschaft, mit Verordnungen, Formularen und Vorwürfen der Aktivisten und kämpft auch ein bisschen mit ihrer Ehe und dem Dasein als Mutter und schwer beschäftigte Landwirtin. Es geht um Gender und Race, um Cancel Culture und Ukraine-Krieg, um die AfD, um Digitalisierung, kulturelle Aneignung, Aktivismus, Debattenkultur, Globalisierung und das alles in E-Mails und WhatsApp. Es ist im Prinzip eine buchgewordene Endlos-Talkshow, oder?
Ich fand das Buch furchtbar. Ich auch. Total konstruiert. Das sind keine Figuren, das sind Karikaturen.
Schlimm.
Dieser Typ in dem Nachrichtenmagazin, der ja offenbar dem Spiegel nachempfunden ist, dieser Stefan, der ist so ganz naiv, so narzisstisch, Hauptsache Genderstern. Ich zitiere mal bei Instagram.
Ich habe bestimmt das gleiche Zitat.
Hier sitze ich mit meinem neuen MacBook in meiner renovierten Altbauwohnung in der offenen Bulthauptküche an der Frühstücksbar, trinke einen Fairtrade-Kaffee aus meiner sündhaft teuren Siebträgermaschine und plötzlich dröhnt mir die Stille dermaßen in den Ohren, dass ich denke, es ist ein Hörsturz. Leute, niemand lebt so, niemand schreibt solche Mails seitenlang, niemand kommuniziert so. Es ist total, beide Seiten, an den rapunzellangen Haaren herbeigezogen. Viel zu lang, 450 Seiten und immer derselbe redundante Kram. Ich glaube, auch die Beziehung, es ist ja auch, die kommen sich ja absurderweise näher. Ich glaube den beiden nicht.
Niemandem glaube ich.
Ich sag mal, als Metapher ist das gut. Die haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Die kommen aus einer homogenen Welt. Die haben zusammen in Münster studiert. Und dann ist ihr Vater gestorben und sie geht nach Brandenburg und muss den Hof übernehmen. Die leben jetzt in zwei unterschiedlichen Welten und reden aneinander vorbei und können sich nicht richtig begegnen. Und ich glaube diese Beziehung zwischen den beiden nicht, wie sie sich immer zusammenreifen. Spoiler, die treffen sich einmal nochmal. Und dann schlägt er sie. Da haben sie irgendwie Sex an der Alster. Und
nee,
er schlägt
sie. Ich glaube, sie wollten Sex.
Sie wollten Sex, naja, aber.
Eventuell, also er.
Ja, genau.
Vielleicht.
Und dann schlägt er sie. Und die reden trotzdem noch 300 Seiten weiter.
Ja, genau. Ich habe so oft gedacht, nach irgendeiner Mail- oder WhatsApp-Nachricht von Stefan, nie im Leben würde jemand dazu jemals wieder was schreiben, jemals darauf antworten. Die waren ja teilweise so unverschämt.
Ja. Und lieber Stefan, ich kann kaum glauben, dass ich mich wirklich gerade an den Rechner gesetzt habe, um dir zu schreiben. Ja, Theresa, ja, Julizi, ja, Simon Urban, ich glaube das auch nicht.
Nee, ich glaube das auch nicht. Und es ist Klischee ohne Ende. Was ich fast am schlimmsten fand, Theresa muss ja eine Landwirtin mit intellektuellem Hintergrund sein und Germanistikstudium haben, damit sie diese intellektuellen, diese komplett abgehobenen Diskussionen mit Stefan führen kann, damit es irgendwie logisch erscheint, dass sie sich nach so einem harten Tag, den sie ja auch nicht müde wird zu beschreiben, noch hinsetzt und wohlformulierte Mails an diesen Typen schreibt. Also für so eine Mail würde ich mal sagen, brauche ich 8 Stunden. Wann machen die das?
Jetzt kann man sagen, das ist so ein Debattenbuch und die verhandeln jetzt einmal in einem Roman alle Themen, die uns gerade beschäftigen im Diskurs in Deutschland. Aber ich sag mal, der Alltag bei Twitter und dem Diskurs, der reicht mir schon in der Schärfe. Dieses Buch, das erklärt ja nichts, es analysiert nichts, es unterhält nicht.
Nicht.
Das ist so ein hochgejazztes Ressentiment. Wie ein Shitstorm funktioniert, Katharina, das weiß ich doch selber.
Ja.
Das ist eine Karikatur der Welt, in der wir leben, als sei die in Teilen noch nicht bizarr genug. Und ich glaube keine Seite und ich frage mich, was das soll. Ich bin danach kein bisschen schlauer. Ich bin nicht sensibilisierter. Ich bin schlecht unterhalten. Ich sage mal, das Geschenkpapier bleibt hier im Schrank.
Also das Geschenkpapier bleibt sowas von im Schrank. Und dann das Ganze auch noch 448 Seiten. Wirklich, in meinem Kopf dröhnt dieses konstruierte Gelaber immer noch nach. Ich hab das ja wirklich dann durchgelesen. Weil du das gerne wolltest.
Ja, ich bekenne mich schuldig.
Immerhin können wir jetzt mitreden.
Dankbare Schulliteratur, was will die Autorin uns sagen oder und der Autor?
Und es ist kein Roman, das müssen wir hier an dieser Stelle mal sehen.
Ich habe jetzt mittlerweile, nachdem ich das immer meine Skepsis gegenüber Briefroman geäußert habe, schon einige zugeschickt bekommen und genannt bekommen, die waren alle toll. Das ist hier wirklich ein misslungenes Buch. Meiner Meinung nach. Gute Freunde von mir, die bekommen bei Juli C. leuchtende Augen und ich möchte so gern mitschwärmen. Und unter Leuten liegt da noch bibeldick auf meinem Stapel. Ich habe jetzt echt weniger Lust bekommen. Simon Urban, da habe ich ja neulich geschwärmt,
ja,
wie alles begann und wer dabei umkam, fand ich super. Aber das hier, ich wüsste nicht, was ich Gutes über dieses Buch sagen könnte.
Also ich auch nicht.
Keine Facette.
Furchtbar und Zeitverschwendung.
Für die, die sich eine eigene Meinung bilden wollen, Zwischen Welten von Juli C. und Simon Urban, bei Luchterhand erschienen, 448 Seiten.
Ich esse mal schnell ein Stück Pissaladier. Bisschen.
Ich werde mir auch noch
zur Beruhigung.
Eine große Enttäuschung auch. Das ist jetzt der intellektuelle Beitrag zur Einordnung unserer Diskurssituation in Deutschland. Also.
Ja, aber es gibt sehr viele positive Kritiken im Feuilleton. Das müssen wir auch mal sagen. Lass mir mal so stehen an dieser Stelle.
So,
ich habe noch ein Buch gelesen, was du möchtest, dass ich das lese.
Ich betone jetzt auch immer die Bücher, die ich lesen soll.
Nein, ist gut. Nein, ich freue mich eigentlich. Ich hätte es, Ewald Ahrens, Die Liebe an diesen Tagen, ich hätte es gelesen, weil ich sein Buch Der große Sommer so toll fand.
Und alte Sorten auch. Also das waren schon mal zwei Jackpots in Literaturform. Und da habe ich gesagt, wir müssen diesen Ewald Ahrens auch lesen. Das neue Buch heißt Die Liebe an miesen Tagen. Und es ist eine Liebesgeschichte. Mhm. Elias, gut aussehender Schauspieler, und der begegnet Clara, einer Witwe. Sie ist älter als er, also schon nennenswert älter. Und sie verlieben sich ineinander, Hals über Kopf. Und das ist so wunderbar beschrieben. Ich habe mich auch in beide wirklich verliebt. Dann bekommt sie ein Jobangebot am anderen Ende des Landes, in Hamburg. Und das ist eine große Krise. Wie hat dich diese Liebesgeschichte, hat diese, oh, die Mimik sagt schon.
Oh Gott, es tut mir so leid, Daniel. Oh. Ich fand es wirklich langweilig und sehr, sehr kitschig. Ich zitiere mal Jo Nesbø. Zu viel Paulo Coelho, würde Harry sagen, das steht stimmt, an einer stimmt, Stelle. In den ersten zwei Dritteln zumindest. Danach wird es irgendwie seltsam dramatisch. Da bin ich dann immerhin aufgewacht. Das wurde dann doch noch ganz spannend, obwohl ich es auch reichlich konstruiert fand. Die Protagonisten reden maximal unnatürlich. Das hat mich am meisten gestört. Oh. Diese Dialoge wie in so einem schlechten Theaterstück. Also Beispiel.
Aber er ist doch Schauspieler.
Ja, aber.
Aber das ist doch der Witz dabei, dass das alles so ein bisschen theatralisch ist.
Ja, ja, das mag sein. Das der Witz ist, hat mich aber trotzdem irgendwie gestört, weil sie ja auch drauf eingeht. Also, Beispiel. Elias sagt, dass für ihn als Schauspieler sein Körper, sein Kapital ist sein Werkzeug. Apropos Werkzeug, sagte sie, werden wir heute Sex haben. Das ist so ein hölzerner Dialog, den niemand führen würde. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Und ich fand auch einige Passagen so ein bisschen grenzwertig, als er die nackte Clara anguckt, die ja nun Ende 40 ist und eigentlich ganz angetan ist und sagt dann, man sah, dass sie sich nie hatte gehen lassen. Ist schon ein bisschen daneben gegriffen, finde ich, oder? Ja. Und die Witze manchmal.
Also ich kann nur sagen, ich bin ja selber gerade frisch und ernst verliebt und ich konnte da jedes Wort, jede Wendung nachvollziehen und verstehen. Und dachte so, ja, so ist das. Das ist so fein beobachtet, so sensibel. Die beiden lernen sich ja kennen, weil Clara ihr Haus verkaufen möchte, indem sie mit ihrem gerade verstorbenen Mann oder vor einiger Zeit verstorbenen Mann gelebt hat. Und wie Ahrens das beschreibt, das Museum meiner Liebe, dachte Clara, zu verkaufen. Und da hatte ich schon ein Kloß im Hals im ersten Kapitel. Ja, es ist so ein bisschen seicht, das stimmt. Es ist eine Liebesgeschichte. Der Zauber des Anfangs, sagte Elias leise. Wieso kann er nicht immer bleiben? Wieso kann man sich nicht immer um diese Kleinigkeit fremd bleiben, damit man die wahre Nähe nicht verliert? Das klingt so ein bisschen seicht und vielleicht ist es das auch. Momentan bin ich dafür sehr empfänglich.
Dann lasse ich hier milden Umstände gelten.
Ist aber schon, ich glaube schon, also die Story, da gibt es schon Abzüge in der B-Note, ganz klar. Also der Plot mit der Krankheit und so am Ende, der erinnerte mich schon sehr stark an so eine ZDF-Schmonzette am Sonntagabend.
Ja, hier aber muss schnell noch ein Unfall passieren und dann müssen alle zusammenkommen.
Aber es ist eine schöne Schmonzette. Mir hat die Sprache sehr gut gefallen und dieses Beobachten, dieses Empathische, das ist ja ein Markenzeichen von Ahrens, finde ich schon, und das ist auch in diesem Buch wieder so. Es ist nicht sein stärkstes Buch. Ich würde auch sagen, Der große Sommer ist also auf der Ahrens-Skala
sehr viel weiter oben.
Ist das hier eine 7 ungefähr, eine 6 bis 7, und ich werde es aber auch weiter verschenken.
Das ist schön. So liest halt jeder ein anderes Buch. Mir war der Typ einfach auch unglaublich unsympathisch.
Wirklich?
Dieser ja, wie der mit seiner Freundin am Anfang umgegangen ist, wo er dann festgestellt hat, ja, es ist ja irgendwie nur Sex und das ist eigentlich auch nicht mehr so super.
Na, aber sie war ja auch ein bisschen übergriffig.
Hoppla, ich bin doch in Clara verliebt und dann, ja, also.
Aber so ist das doch manchmal.
Ja, so ist das manchmal. Ja, ist okay. Also, wie gesagt, jeder liest ein anderes Buch. Meins war es nicht. Ich fand es zu kitschig und ich hab da nicht reingefunden.
Die
Wenn du es verschenkst weiterhin.
Jetzt habe ich dir zwei Bücher aufgegeben.
Nein, das macht nichts. Ich hätte das vielleicht nicht zu Ende gelesen. Ich lese gerne Bücher. Du liest ja auch Bücher für mich.
Ja, das stimmt. Die Liebe an miesen Tagen von Ewald Ahrens, bei Dumont erschienen, 384 Seiten.
Das ist auch hart, finde ich, wenn man Leuten ein Buch gibt und sagt, das fand ich toll, liest das mal, und der oder die andere sagt, ja, fand ich doof. Das verletzt auch, deswegen, wir lesen ja Bücher zusammen, damit wir auch erstmal überhaupt drüber reden können,
genau.
Aber ich hoffe, du bist jetzt nicht zu.
Nein, überhaupt nicht, ich kann das total nachvollziehen, ich höre deine Argumente und sehe sie auch, das sind rational gute Argumente. Ich kann die nachvollziehen, aber mich hat dieses Buch jetzt nochmal ganz anders erreicht.
Ich würde mal sagen, Geschenkpapier drum wickeln für Menschen, die frisch verliebt sind.
Zum Beispiel.
Okay, gut, darauf können wir uns einigen. So, und dann haben wir noch ein Buch gelesen, das uns zu dem Thema trägt, das ich vorhin schon angesprochen habe. Die 7 Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Und auf dieses Buch bin ich aufmerksam geworden, weil es eine Zeit lang in den sozialen Medien immer wieder auftauchte und da wirklich, wirklich gehypt wurde. Zur Handlung, es gibt einmal eine Rahmenhandlung und zwar die Lokaljournalistin Monique, jetzt kein großer Stern am Journalistenhimmel, aber ausgerechnet sie soll die Biografie des alternden Hollywood-Stars Evelyn Hugo schreiben. Warum bloß? Das weiß keiner und diese Frage bildet sozusagen den Spannungsbogen über das ganze Buch, denn es ist irgendwann schon klar, dass die erst ganz am Ende beantwortet wird, wenn Evelyn nämlich der jungen Monique ihre komplette Lebensgeschichte erzählt hat. Und diese Lebensgeschichte ist die Haupthandlung. Evelyn hat, wie der Titel schon sagt, 7-mal geheiratet und jedes Mal ist die Ehe gescheitert und die Gründe dieses Scheiterns sind jeweils komplett unterschiedlich. Und indem sie über ihre Männer erzählt, erfährt man einfach ganz viel über Glanz und Glamour in Hollywood. Es geht um Leidenschaft, Intrigen und auch um echte Liebe. Ich habe das dann gelesen, nachdem es immer wieder aufgetaucht ist. Und ich habe dich gebeten, das auch zu lesen. Und wie kommen wir hier jetzt zusammen?
Ja, ich weiß ja noch nicht genau, wie sehr es dir gefallen hat. Ich fand, dass man es ganz gut lesen kann. Das ist eine schöne Geschichte, das ist interessant. Evelyn Hugo, man denkt gleich an so Leute wie Liz Taylor oder so, die auch 8-mal verheiratet war. Mhm. Aus unterschiedlichsten Motiven. Einmal heiratet sie aus Liebe, einmal aus Karrierestrategie, einmal aus Liebestrategie. Aber die einzige große Liebe, die kann sie nicht öffentlich zeigen, weil es, und das kann man, glaube ich, sagen, weil das relativ früh im Buch kommt.
Ja.
Darf man das?
Oh Gott, Daniel.
Ich bin heute der Spoiler-König
von Evelyn Hugo. Ich möchte mal kurz, jeder, der es nicht wissen will, kurz mal 5 Sekunden weghören. Jetzt bitte.
Weil die einzige große Liebe in ihres Lebens eine Frau ist. Also sie ist bisexuell. Es hat natürlich einen Grund, weshalb sie die Interviewerin ausgesucht hat. Das kommt auch am Ende. Das ist dann der große Knall. Klammer auf, den ich nicht so riesig groß knallmäßig fand. Aber wie heterosexuell und weiß Hollywood lange sein musste, das kommt in diesem, also zwanghaft sein musste, das kommt in dem Buch ganz gut raus. Das kann man gut lesen. Das war flüssig interessant. Aber ganz ehrlich, ich habe auch im Internet Userinnen, also Leserinnen von uns, waren meistens Damen. Also junge Frauen, die gesagt haben, ich brauchte ganz viel Taschentücher. Also zu Tränen gerührt hat es mich nicht.
Nee, das stimmt. Ich fand auch, dass das eine, ich habe das super gern gelesen, das ist eine schlau konstruierte, gut geschriebene Liebesgeschichte. Also da bin ich auch mit dieser großen Liebesgeschichte, die ja über all diesen 7 Ehen steht, bin ich mitgegangen. Ich finde Unterhaltungsliteratur auf hohem Niveau, kann man sagen. Zu Tränen gerührt weiß ich jetzt nicht. Also da würde ich eher doch die Dornenvögel und vom Winde verweht rausholen zum Thema zu Tränen gerührt. Aber egal, wie gesagt, dieses Buch war ein TikTok-Erfolg, genauer gesagt ein BookTok-Erfolg. Und BookTok, das ist der Hashtag, unter dem sich die User über ihre Lieblingsbücher bei TikTok austauschen.
TikTok, das muss man vielleicht mal sagen, das sind so kurze Filmchen oder so Filmchen auf einer Internetplattform, die so funktioniert wie Instagram im Prinzip, bloß eben so mit Videos vor allem.
Es ist sozusagen, ist schön, wie du das erklärst. Wir fragen gleich nochmal unseren Gast. Es ist sozusagen die Social-Media-App aller Menschen unter 25, glaube ich.
Deshalb haben wir es auch so ein bisschen gerade, weil wir deutlich über 25
sind.
Ja,
aber wir kommen schon damit auch gut zurecht. Also BookTok ist dann innerhalb von TikTok der Hashtag, unter dem sich die User über ihre Lieblingsbücher austauschen. Und diesem Thema wollen wir uns jetzt mal genauer widmen, denn wir haben schon vor einer ganzen Weile eine etwas mahnende Mail von Uli bekommen.
Genau. Uli schreibt, wäre es nicht an der Zeit, genauer auf diesen Hype mal einzugehen? Meine Tochter 14 hat seit den Hotzenplotz-Tagen freiwillig nichts mehr gelesen. Durch BookTok hat sie mit Colleen Hoover angefangen und liest jetzt auch Klassiker wie Oscar Wilde und Jane Austen. Alles im englischen Original. Oha. Was soll man dagegen einwenden? Also mit Enid Blyton, liebe Katharina Marenholz, ist das jedenfalls nicht mehr zu schaffen, oder?
Richtig, das glaube ich auch, Uli. Und deshalb haben wir uns jetzt eine Buchinfluencerin eingeladen, die sich unter anderem mit dem Thema BookTok sehr gut auskennt.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Maria Janssen. Hallo Maria.
Hallo auch, hier ist Maria.
Wir haben eben schon kurz über BookTok gesprochen. Erste Frage an dich. Kann BookTok mehr junge Menschen zum Lesen bewegen als der Deutschunterricht? Was meinst du?
Ich glaube tatsächlich ja, einfach weil BookTok eine ganz andere Richtung einschlägt und auch einen ganz anderen Weg dabei geht. Der Deutschunterricht hat ja nun mal Vorgaben, es werden bestimmte Lektüren gelesen, die aber vielleicht gerade gar nicht unbedingt zu dem passen, was junge Leute generell anspricht. Und auf BookTok haben die Leute die Möglichkeit, in ihrer Nische zu gucken. Also das, was sie gerade anspricht, wird ihnen dann vielleicht auch ausgespielt oder damit können sie sich beschäftigen. Und dadurch kann das auch nachhaltig einfach mehr auslösen.
Nicht jeder hat TikTok auf seinem Smartphone. Was machst du da eigentlich? Wie erklärst du Eltern, Großeltern und Podcast-Hosts über 25, was du da eigentlich machst?
Also TikTok an sich ist ja eine Kurzvideoplattform. Das heißt, da werden Videosequenzen gepostet, die natürlich eine unterschiedliche Länge haben können. Das können nur ein paar Sekunden sein, das kann auch mal eine Minute oder ein bisschen mehr sein. Aber generell lebt sie eben von dieser Schnelllebigkeit. Und da sind ganz viele unterschiedliche Gruppen oder Communities aktiv. Unter anderem eben auch die BookTok-Community, wo eben über Bücher gesprochen wird. Und das bedeutet, dass da auf unterschiedlichste Arten und Weisen Bücher in Szene gesetzt werden. Das kann sein, dass man über Bücher spricht und erzählt, was man gelesen hat und was einem besonders gefallen hat. Oder vielleicht wird die Stimmung von einem Buch und der Inhalt davon mit Bildern oder auch eben kurzen Videosequenzen dann übermittelt. Teilweise werden Neuerscheinungen angekündigt. Eigentlich alles, was den Buchmarkt bewegt, vornehmlich aber tatsächlich im Romance-Fantasy-Bereich, muss man sagen, wird dort besprochen von verschiedenen Leuten auf unterschiedlichste Arten und Weisen.
Eine Autorin, die ja sehr gut funktioniert auf TikTok, ist ja Colleen Hoover. Die hatten wir in der vorletzten Folge auch, das neue Buch. Ein riesiger BookTok-Erfolg. Und da sieht man wirklich, ich habe es mir angeguckt, junge Frauen, die sich filmen, wie sie das letzte Kapitel lesen und dabei weinen. Ist das so eine Authentizität, die dann auch Lust macht auf Selbstlesen? Was meinst du?
Auf jeden Fall. Also bei mir funktioniert das definitiv, weil das macht einen dann ja auch neugierig darauf. Man möchte wissen, ob man dieselben Emotionen auch empfindet und was eigentlich diese Emotionen so extrem ausgelöst haben. Colleen Hoover ist natürlich auch ein starkes Beispiel an der Stelle, weil sie generell sehr erfolgreich ist mit ihren Büchern und sehr emotionale Geschichten auch schreibt. Und da funktionieren gerade solche Videos natürlich einfach, weil es zeigt, was ein Buch eigentlich in einem auslösen kann. Wie authentisch das Ganze ist, hängt natürlich dann aber auch immer von Produzentinnen des Videos ab am Ende.
Ist BookTok eine Frauensache?
Ja, das ist ja jetzt natürlich eine etwas komplementäre Frage. Generell würde ich sagen, nein. Also ich folge da auch mehreren Männern, die auch über Bücher sprechen. Ich glaube aber, wenn man es jetzt zahlentechnisch aufwiegen würde, dass am Ende die Frauen überwiegen würden.
Es gibt ja auch auf Instagram eine große Buch-Community, dann unter dem Hashtag Bookstagram. Da bist du ja auch aktiv unter dem Account Fernwehwelten. Hast du das Gefühl, dass auf BookTok dann nochmal andere Bücher erfolgreich sind als auf Instagram? Und wenn ja, welche? Also es ist jünger wahrscheinlich, oder?
Jünger weiß ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt. Das will ich nicht behaupten. Also ich habe schon das Gefühl, dass es generell ziemlich ähnliche Bücher sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bücher schneller auf BookTok sind als auf Bookstagram. Dadurch, dass ja BookTok an sich auch so eine schnelllebige Plattform ist, wie ich gerade schon sagte, und dass Videos direkt gefilmt werden, wenn eine Idee da ist. Und bei Instagram ja ganz oft Fotos doch eher die längere Vorlaufzeit haben, dass die Leute die an einem bestimmten Tag machen oder ähnliches, habe ich persönlich den Eindruck, dass manchmal die Bücher auf BookTok etwas schneller vorhanden sind als auf Bookstagram. Aber generell glaube ich, dass es sich schon überschneidet.
Lesekreise und Lesesalons gibt es ja schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Wie würdest du denn den besonderen Spirit der Buch-Community auf TikTok und Insta beschreiben? Wie setzt sich zusammen? Was ist da besonders?
Ich glaube, besonders ist, dass es einfach keine Grenzen gibt. Viele, die lesen, haben vielleicht im eigenen Umfeld nicht unbedingt Leute, die lesen, also im eigenen privaten Umfeld, sage ich mal, und haben einfach das Bedürfnis, trotzdem sich mit Leuten auszutauschen. Und dafür ist das Internet eben super. Und das macht BookTok und Bookstagram so besonders, dass man die Möglichkeit hat, man kann sich mit allen möglichen Menschen vernetzen, die dasselbe lieben wie man selbst und eben auch dasselbe lesen wie man selbst. Und das heißt, man kann Leserunden veranstalten oder ähnliches und kann sogar mit Leuten dasselbe Buch mehr oder minder zeitgleich erleben, kann darüber quatschen, kann feststellen, was einem gefällt und was jemand anderem vielleicht nicht gefällt, weil Lesen ja auch so ein individuelles Hobby ist. Und durch Bookstagram und BookTok hat man genau die Chance, diese Individualität mitzukriegen.
So wie wir es auch machen mit unserem Fanclub auf Instagram, Daniel.
Genau.
Das ist genau. Ja, da lesen wir auch gerne mal zusammen ein Buch. Maria, du studierst ja unter anderem Germanistik, liest aber eher New Adult, hast du gerade schon gesagt, als Goethe und Walser. Was meinst du denn, haben die neuen und alten Klassiker jetzt so gar keine Chance in den sozialen Medien und bei den jungen Menschen?
Also ich lese ja vornehmlich Fantasy und New Adult, also das ist so die Richtung. Klassiker tatsächlich tue ich persönlich mich häufig schwer mit, was natürlich in meinem Studium etwas hinderlich ist. man erlebt aber ja trotzdem auch immer mal wieder, wie Klassiker aufleben und wie auch die ihren Platz bekommen. Vor allen Dingen sowas natürlich wie auch Jane Austen oder ähnliches. Das ist ja noch sehr gefragt. Ich glaube, auch dafür gibt es eben die Bereiche. Da bewege ich mich persönlich nicht so viel in dem Teil der Community, aber auch da gibt es natürlich Leute, die das sehr gerne lesen und davon sicherlich dann auch berichten. Ja, aber es ist eben nicht so ganz mein Bereich.
Leidenschaft für Lesen und für bestimmte Bücher ist ja das eine, aber du verdienst auch Geld mit deinen Rezensionen, oder? Wie funktioniert denn das?
Genau, also tatsächlich auch noch gar nicht so lange. Das ist natürlich auch eine Sache, die baut man sich irgendwo auf und das entwickelt sich mit der Zeit. Ich mache das jetzt erst seit knapp einem halben Jahr. Das heißt quasi, man wird angeschrieben von Verlagen oder vielleicht von Autorinnen und Autoren oder von anderen möglichen Kooperationspartnern. Die sagen dann, wir hätten hier ein Buch, wir würden das gerne vorstellen und wir würden uns freuen, wenn du das machst oder wenn du bei einer Blogtour mitmachst oder ähnliches. Und dafür kriegt man dann eben ein bisschen Geld. Wichtig finde ich allerdings, dass Rezensionen an sich nie gekauft werden. Also es wird quasi nicht gesagt, du musst eine 5-Sterne-Rezension posten, sondern ich persönlich habe bisher nur so Erfahrungen gemacht, dass Rezensionen immer ehrlich sind und dass auch genau das gefordert wird von den Verlagen und von den Autorinnen und Autoren, weil ansonsten die Rezensionen ja auch irgendwie ihren Mehrwert verlieren. Also man bezahlt wirklich nicht irgendwie eine bestimmte Meinung, sondern man bezahlt eher die Präsentation.
Es gibt aber schon mehr Jubelbeiträge als Verrisse. Ich weiß nicht, postest du auch Verrisse oder wann hast du zum letzten Mal ein Buch so richtig verrissen?
Ich bemühe mich eigentlich, ein Buch nicht zu zerreißen, weil ich das immer ein bisschen schwierig finde, weil da steckt ja, selbst wenn es mir nicht gefällt, immer extrem viel Arbeit hinter.
Das stimmt.
Und ich sagte ja gerade schon, Lesen ist ja so individuell und ich habe manchmal das Gefühl, ein Buch ist auch immer eine Momentaufnahme und gefühlt könnte mir ein Buch, was ich jetzt gerade lese und was mir vielleicht nicht gefällt, in einem Monat total gut gefallen, weil ich dann in einer anderen Stimmung bin, in einer anderen Lebenssituation vielleicht schon bin. Und deswegen, ich versuche eigentlich immer da ein bisschen trotzdem freundlich zu bleiben oder halt einfach respektvoll zu bleiben. Aber generell poste ich auf jeden Fall auch negative Rezensionen, weil ich auch da sage, es bringt meiner Community eigentlich nichts, wenn ich nur die Bücher zeige oder nur von denen berichte, die mir gut gefallen.
Wenn jetzt jemand aus unserer großen Eat, Read, Sleep Community sagt, boah, Lesen finde ich super, Bücher finde ich super. Ich will auch das machen, was Maria macht. Was muss man können, um Buchinfluencerin zu werden? Sei es auf TikTok oder auf Instagram.
Das Wichtigste ist eigentlich, dass man wirklich die Leidenschaft hat. Weil, also ich erinnere mich daran, dass ich am Anfang ein bisschen überfordert war. Es dauert seine Zeit, bis man sich in der Bubble komplett zurechtfindet, sozusagen. Mir hat es auch geholfen, vorher schon ein bisschen was davon selber konsumiert zu haben, bevor ich selbst eingestiegen bin. Weil ich dann schon ein bisschen gemerkt habe, wie funktioniert das Ganze, was posten die Leute, was interessiert die Leute auch einfach. Und ich glaube, das ist echt eine super Sache, wenn man einfach von Anfang an hingeht und sich selbst auch damit befasst. Man sollte also definitiv die Leidenschaft an sich dafür mitbringen und nicht nur fürs Lesen, sondern auch für die ästhetische Gestaltung von eben Videos und Büchern und vielleicht auch ein bisschen ja, das Handling dafür, darüber auch wirklich zu reden und eben seine Gedanken zu teilen. Das macht ja auch nicht jeder gerne. Was ich allerdings auch direkt sagen möchte, was für viele immer eine Hemmschwelle ist, man ist in der Community nicht dazu gezwungen, sich selber zu zeigen. Also man muss kein Gesicht dazu zeigen. Man muss noch nicht mal seine Stimme preisgeben. Das habe ich anfangs zum Beispiel auch nicht gemacht. Und das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Jeder kann so anfangen, wie er oder sie möchte. Und dann damit wachsen.
Wie sieht denn so dein klassischer Post aus? Also machst du jedes Mal ein Video oder machst du einfach nur ein Foto vom Buch?
Also bei Instagram sind das in der Regel eher Fotos. Da habe ich tatsächlich immer mein Regal im Hintergrund, also es ist quasi dann mein Erkennungszeichen, wenn man so möchte, und versuche dann aber vor dem Regal die Abwechslung reinzubringen. Manchmal bin ich selber mit drauf, manchmal bin ich nicht selber mit drauf und ich bearbeite dann auch viel. Ich versuche da teilweise eben auch so einen fantastischen Aspekt reinzubringen, indem ich da Schatten reinlege, Elfenohren anhabe oder was auch immer. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten heutzutage und auch alles eben auch Möglichkeiten, die man sich selber beibringen kann. Und bei Videos, wenn man jetzt auf TikTok eher unterwegs ist, bin ich da tatsächlich nicht unbedingt immer vor meinem Regal zu sehen, aber auch häufig. Und da kommt es dann eben auch ganz aufs Buch an. Also da wird auch ganz oft eben bestimmte Trends genutzt, um über ein Buch zu sprechen. Das heißt, es gibt einen Sound, der gerade gut funktioniert und den legt man dann auf ein Buch um, weil er eben zum Buch passt.
Stell dir vor, die Kamera läuft, jetzt hast du mal eine TikTok-Bühne bei Eat, Read, Sleep. Über welches Buch möchtest du jetzt bei uns schwärmen?
Immer über dasselbe. Ah. Und das ist Das unsichtbare Leben der Adila Rue. Das Buch ist für mich tatsächlich die Antwort gewesen auf die Frage, was ist mein Lieblingsbuch?
Worum geht's?
Oh Gott, es kurz. Geht um... Kurz. Ja genau, kurz. Einsätze, das ist die Problematik. Genau. Es geht um eine junge Frau, die einen Pakt mit einem Gott schließt und daraufhin ewig leben kann, aber sie wird immer vergessen. Also wenn sie den Raum verlässt, mit jemandem gesprochen hat, die Person kann sich nicht mehr erinnern. Und die Frage ist eben, hinterlässt man eigentlich noch Spuren, wenn man sich nicht an die Person erinnert? Und vor allen Dingen, wie geht man selbst damit um? Ist das Leben noch lebenswert, wenn man keine Kontakte führen kann?
Mhm. Ah, Autor, Autorin?
Das ist V.E. Schwab.
Ich habe es noch nie gehört. Aber wir nehmen es mit in unsere Shownotes, wo auch alle anderen Bücher vermerkt sind, die wir in dieser Folge vorgestellt haben. Vielen Dank, Maria, für diesen Einblick in die Welt von BookTok und Bookstagram. Daniel ist sehr, völlig sehr versteinert. Daniel, möchtest du noch was sagen?
Nein, ich denke gerade noch, ich denke noch über den Plot mit dem ewigen Leben und ob das ein Leben ist, das ich führen wollen würde. Glaube eher nicht tatsächlich. Ich glaube ja, Menschen sind ja sozial. Ich habe, also guck mal, das Buch hat sofort in mir angeschlagen und gewirkt.
Ich bestell's
dir. Danke.
Es ist wirklich toll und ich kann nur empfehlen, es auch zu lesen, wenn man vielleicht generell nicht der größte Fantasy-Fan ist. Es geht über die Grenzen des Genres hinaus.
Ah, und wunderbar. Sobald Gott mitspielt, ist Daniel sowieso all in, würde ich sagen.
Es ist tatsächlich aber nicht der Gott, es ist ein Gott.
Das macht für Daniel nichts, er ist ja offen, glaube ich.
Moment. Gut. Super, vielen Dank, Maria. Viel Erfolg weiterhin bei BookTok, bei Instagram und deiner Leidenschaft fürs Lesen.
Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Ja, jedes Buch hat seine eigene Zeit. Ja. Hashtag Ewald Ahrens.
Genau. Aber was sie sagte, dass auch Klassiker da wieder aufleben, wie Jane Austen, ich glaube auch dank bestimmter Schmuckausgaben ist das der Fall. Die sehe ich zumindest öfter da.
So mit Eichhörnchen und Herzchen und
genau.
So.
Genau, ja. Und das, aber wenn es der Literatur dient, ist doch gut. Das würdest du doch unterschreiben, oder?
Das stimmt, ja. Der Zweck heiligt die Mittel. Dass sie da so zusammenzuckte, als ich fragte, ob das eine Frauensache ist. Aber ich meine, es ist ja auch erkennbar dann offensichtlich vor einigen Frauen und junge Frauen, die BookTok praktizieren. Und es sind eher weniger Männer, die weinend die letzten Seiten ihres Fantasy-Romans irgendwie zitieren.
Ich denke, das würde ich zumindest unterschreiben. Ja. Aber die Frage, ist das nur was für Frauen, triggert oft. Direkt.
Genau.
Ja, nun, ich wollte eigentlich sagen, apropos Klassiker, aber jetzt hast du zwischendurch schon ein anderes Thema angerissen. Ist egal, wir kommen jetzt trotzdem zu einem Klassiker.
Jawohl.
Die All-Time-Favorites.
Leon Feuchtwanger nämlich, und es geht um das Buch Exil, das ist ein Tipp von Christiane. Leon Feuchtwanger, einer der ganz großen, wichtigen Schriftsteller der 20er, 30er, 40er Jahre. In einem Atemzug nennt man ihn mit Thomas und Heinrich Mann und mit Franz Werfel, damals jedenfalls. Heute ist er, vergessen ist ein großes Wort, aber so ein bisschen hinten runtergefallen. Es ist der dritte Band der Wartesaal-Trilogie Exil. Wir befinden uns in den 30er Jahren in Paris. Unter Deutschen im Exil dort, die vor den Nazis fliehen mussten. Und wir tauchen wirklich ganz tief ein in das Leben, in das Überleben dieser Journalisten, dieser Musiker, dieser Künstler, der Kreativen, die Reißaus nehmen mussten, um ihr Leben fliehen mussten vor den Nazis. Und auch Josef Trautwein ist dort in Paris gelandet, gestrandet, ein Musiker, ein Komponist. Und als der Chef der Emigrantenzeitung so einen Informanten in der Schweiz treffen will, bittet er den Josef, den Laden so lange zu leiten. Dieser Journalist wird aber von den Nazis entführt, verschleppt nach Berlin, und der Trautwein, der kämpft aus dem Exil für seine Freilassung. Und das ist sprachlich wirklich herausragend, wie dieser Feuchtwanger diese Figuren zeichnet und den Alltag, das Leben und Überleben der Exilanten in Paris schildert und auch die Machtkämpfe zwischen den deutschen Diplomaten dort und den Machthabern in Berlin und in Paris. Die Figuren sind farbig, sind lebendig, das ist wirklich ganz große Kunst. Und Christiane schreibt, ich finde die meisten seiner Bücher super, so detailgenau und mit Charakteren, in die ich immer sehr gerne eingetaucht bin. Eines seiner Bücher herauszupicken, findet sie schon recht schwierig, aber es würde wohl die Wartesaal-Trilogie, insbesondere der Abschluss Exil sein, schreibt Christiane. Und womit schreibt sie das? Mit Recht, also zu Recht. Und es ist auch ein Schlüsselroman, also hinter diesen ganzen Figuren in Paris, da stecken echte Menschen aus der Historie, aus der Geschichte. Er kannte eben dieses Milieu, er war Teil davon, er war selber Exilant in Frankreich. Er ging dann später ja nach in die USA. Zum Beispiel das Attentat von Herschel Grünspan auf einen deutschen Diplomaten in Paris. Paris, das als Anlass diente für die Reichspogromnacht in Deutschland, die taucht auch in diesem Buch auf. Also es ist Historie, ein bisschen verschlüsselt, aber packend geschrieben.
Absolut. Ich habe, glaube ich, fast alle Bücher von Feuchtwanger gelesen im Studium. Und auch hier in mein altes Buch habe ich reingeschrieben, wann ich es gelesen habe. 93, oh. Nur 6 Jahre nach Ferris macht blau. Mhm. Das ist eine Entwicklung, würde ich sagen, oder?
Ferris macht blau und Exil, die ganze Bandbreite.
Ja, Leon Feuchtwanger ist ja auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Einer der ersten, die die Gefahr durch die Nationalsozialisten erkannt hat. Und der war ja in den 20er Jahren schon wahnsinnig berühmt und sehr erfolgreich, vor allem mit historischen Romanen. Zum Beispiel Jud Süß, glaube ich, sein bekanntester Roman. Und 1930 erschien dann der erste Teil dieser Wartesaal-Trilogie, Erfolg. Und das ist auch ein Schlüsselroman. Da kommen auch viele Personen der Zeit unter einem anderen Namen vor. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich das als Quizfrage mache. Es kommt nämlich auch Hitler und die NSDAP vor. Und die NSDAP heißt in dem Buch Erfolg die wahrhaft Deutschen. Also die Partei heißt die wahrhaft Deutschen. Und da sieht man schon, finde ich, allein an diesem Begriff, wie vorausschauend Leon Feuchtwanger da auch das sofort irgendwie erkannt hat, worauf es da ankommt. Und er ist dann 33 emigriert, beziehungsweise kam von einer Vortragsreise in England, ist er nicht zurück nach Deutschland gegangen, sondern nach Frankreich, hat in Sanary-sur-Mer gelebt.
Wo deswegen, die anderen auch gelebt haben.
Genau. Und da haben sie wahrscheinlich den ganzen Tag Pissaladière gegessen. Tag, ja. Genau, Thomas Mann, Klaus Mann haben da auch gelebt. Und Feuchtwanger aber in einer schönen Villa, hatte als einer der wenigen Immigranten immer genug Geld. Und du hast schon gesagt, er musste dann irgendwann ja natürlich auch aus Frankreich fliehen. Und zwar sehr abenteuerlich als Frau verkleidet in die USA nach Los Angeles und hat auch da in einer Villa gelebt. Und Christiane, die uns geschrieben hat, die Glückliche, ich beneide sie ein bisschen, war schon da in dieser Villa. Villa Aurora heißt die, glaube ich. Und sie schreibt, es war absolut einen Besuch wert. Bei einer Führung gibt es Anekdoten zu treffen mit Thomas Mann und Charlie Chaplin. Oh. Ich wäre auch gern mal da.
Der Feuchtwanger, der hat aber auch so eine, sagen wir aus heutiger Sicht, problematische Seite. Der war ja in Sowjetrussland dann auch und hat dann Lobeshymnen auf den Stalinismus geschrieben. Und das ist dann gar nicht mehr so sexy. Ja, auch in einer Zeit, als Khrushchev schon gesagt hat, also mit Stalin war das alles nicht so dolle, hat er noch daran festgehalten. Und das hat ihm dann auch geschadet. Möglicherweise hat das auch seiner Reputation bis heute so ein bisschen geschadet, dass das so als Makel auch so gilt. Aber die Bücher, die er auch nach dem Krieg geschrieben hat, Die Jüdin von Toledo, Der falsche Nero, ein super Buch, da taucht plötzlich nach dem Tod des römischen Kaisers ein Doppelgänger irgendwo in der Provinz auf. Das ist eine wunderbare, starke Satire auch auf den Nationalsozialismus. Also der hat ein Händchen für Geschichte und für Geschichten.
Ich habe sogar, wundere ich mich heute noch drüber, die Goya-Biografie gelesen von ihm. Ja, aber habe ich auch gerne.
Die habe ich zu lieben so und so was habe ich schon im Regal. Also,
was man im Studium so alles liest.
Leute, lest Feuchtwanger.
Ja, Leute, lest Feuchtwanger. Genau. So, damit befinden wir uns auf unserer berühmten Zielgeraden.
Ich stärke mich noch einmal.
Ich stärke dich nochmal mit etwas Sardellen. Sardellen ist okay, oder?
Ja, ich war ja eigentlich so. Fisch. Ja, wirklich. Also normalerweise, ich kenne die natürlich irgendwie vor allen Dingen so Rom. Aber dass man sie einfach eine Sardelle sich in den Mund steckt. So. Das ist dann vielleicht ein bisschen überdosiert. Ja. Aber so mit Olivenpaste?
Ist gut, ne? Aha. Ich gebe dir das Rezept. Mhm. Kannst du in den Shownotes nachlesen. Mhm. Und das ist ratzfatz gemacht. Mhm. Ich sag's dir. So, nun aber.
Das Quiz.
Soll ich anfangen?
Gern.
Du kaust noch, ich in der Zwischenzeit die Frage stellen. Und du glaubst nicht, was ich für eine Kategorie rausgesucht habe für heute. Nobelpreisträger. Oh Gott. Daniel Verschluck sagt schon Jan zu dir.
Ja, ja, genau. Oh, so weit ist es gekommen, genau.
Ja. Ja, ist eigentlich eine Kategorie nur für Jan. Aber es passt zum Essen. Und deswegen ist sie hier gelandet in der Folge mit dir. Es ist eine Frage von Joachim. Vielen Dank, Joachim, für diese Frage. Und zwar, in welchem berühmten Pariser Café, in dem auch Emily verkehrt, aus unserem Buch, über das wir eingangs gesprochen haben, in welchem berühmten Pariser Café fand 1964 die Pressekonferenz statt, im Zuge derer Jean-Paul Sartre den Nobelpreis abgelehnt hat, den Literaturnobelpreis? War das A? Oder weißt du es so? Entschuldigung. War es A, das Café Les Deux Magots, oder B, das Café de Flore, oder C, das Café des Deux Moulins? man beachte mein einwandfreies Französisch.
Französisch, ich bin ganz beeindruckt. Und ich muss sagen, das sagt mir alles überhaupt nichts. Du hättest auch sagen können.
Ja,
also alles
das kann, man, kann ich denen nicht verdenken. Ich hätte es auch nicht
gewusst. Ich rufe dir B zu.
Das hast du gut zugerufen. Guck mal, Paris ist mit dir.
Was war denn B
nochmal? Das Café de Flore. Mhm. Ich kann dir nachher mal ein Foto zeigen. Ich habe es fotografiert, als ich kürzlich da war. Es ist wunderschön und komplett überteuert. Inzwischen natürlich eine Touristenabkoche.
Und es ist auch eine Gedenktafel.
Ich habe sehr viele Gedenktafeln gefunden. Ich habe ja auch extra Hemingways Wohnung besucht.
Mit also dem Kartoffelsalat aus unserer Essen.
Ja, Freude. Genau. Ich stand davor. Es ist ein bisschen enttäuschend, was natürlich keine schöne Wohnung ist. Er war ja auch sehr arm. Aber das nur am Rande. Also ich weiß nicht, ob da eine Gedenktafel ist. Ich habe keine gefunden. An Hemingways Wohnung ist eine. Aber es ist eines der ältesten Cafés in Paris. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich Café-Geschichte. Ich wäre gerne reingegangen, aber es war unglaublich voll und das hat mich so ein bisschen abgeturnt. Also es, da war auf jeden Fall angeblich diese Pressekonferenz, in der Sartre sagte, er könne und werde den Preis aus grundsätzlichen Erwägungen, die Freiheit eines Intellektuellen betreffend, nicht annehmen. Weder in diesem Jahr noch in Zukunft. Whatever.
Whatever. Damals gab es noch keinen Literaturnobelpreis. Wer lebte nicht in Weimar?
Was Goethe, ist das für eine Kategorie?
Goethe, das ist eine Büchergeografie.
Ach so, ja. Mhm.
Goethe, Schiller oder Lessing? Wer lebte nicht in Weimar?
Wer lebte nicht in Weimar? Also Weimar ist ja Goethe, Schiller, ich sag mal Lessing.
Das stimmt. Es gibt da auch wunderbare Stadtführungen. Da führt ein sozusagen Goethe und Schiller in so einem Audiowalk durch Weimar.
Ach, herrlich.
Das ist ganz, ganz interessant, auch wie die beiden miteinander und so. Lessing war nie in Weimar.
Dabei habe ich schon Plätzchen Ausstechfiguren aus dem Goethe-Museum in Weimar bekommen mit Schiller. Und Goethe.
Haben wir doch gegessen.
Haben wir gegessen.
Die Kekse. Oh
Gott, ein bisschen wie bei Harry Hole. Meine zweite Kategorie ist nicht Literaturgeografie, sondern Fun Fact. Mhm. Am 9. Februar, also demnächst, wird in den USA ein kurioser literarischer Feiertag begangen. Mhm. Welcher ist es? A. Der Putz-dein-Bücherregal-Tag. B. Der Mach-keine-Eselsohren-Tag.
Oh.
Oder C. Der In-der-Badewanne-Lesen-Tag.
Aha. Also das mit den Eselsohren, wie du mich gerade angeguckt hast, das wäre jetzt ein, das wäre mein Feiertag sozusagen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Lesen in der Badewanne ist skurril genug, als dass man, es soll ja auch ein bisschen Fun sein. Und das Putzen eines Bücherregals ist nicht Fun genug. Du merkst, ich rede, während ich überlege.
Ja, das ist gut.
Und ich wäre jetzt, glaube ich, tatsächlich für die Badewanne.
Das ist richtig.
Ja.
Obwohl der Putz-dein-Bücherregal-Tag auch ein existierender Feiertag ist. Und ich finde, wir könnten den Mach-keine-Eselsohren-Tag jetzt an deinem Geburtstag, das wäre welcher Tag?
Der 25. September.
Da legen wir den jetzt fest, denn der in der Badewanne Lesentag wurde von einer Amerikanerin ins Leben gerufen und zwar deswegen am 9. Februar, weil das der Geburtstag ihres Mannes ist.
Oh.
So, denn 25. September, bitte alle merken, ist ab jetzt der Mach-keine-Eselsohren-Tag. Oder vielleicht doch der Mach-Eselsohren-Tag.
Ja, im Gegenteil.
Genau, ne? Ja. Ich
das,
ändere.
Das,
Mach-Eselsohren-Tag.
Sonst wäre mein Geburtstag ja auch nicht der richtige.
Genau.
Ich habe jetzt, du darfst ja eine Frage aussuchen. Soll das eine auf dich zugeschnittene Frage sein oder eine allgemeinere, einfachere?
Eine gemeinere, einfachere.
Eine allgemeinere,
oh Gott, auf mich einfachere. Das kann ich nicht wählen. Soll ich Kopf oder Zahl machen? Ich kann mich so schlecht entscheiden immer.
Keine Münze. Ach doch, sag mal Kopf oder Zahl. Achso, Kopf ist die einfache.
Okay, ich sage natürlich Zahl.
Es ist Zahl.
Oh, okay.
Dann war die schwierig.
Auf dich,
ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das ist eine Frage von Renate. Im Band 4 der Dolly-Reihe von Annette Blyton taucht eine neue Mitschülerin auf. Zunächst hat sie den Namen Clarissa Edel von und zu Hartenstein. Wie heißt sie im Original und dann später auch in den weiteren Bänden?
Also Entschuldigung, ich kenne mich wirklich, meine ich, recht gut mit Dolly aus. Aber wer im 4. Band, Clarissa erinnere ich mich sogar, das war so eine Pferde. Närrin, die hat, glaube ich, sogar ihr eigenes Pferd mitgebracht. Aber wie sie in den anderen, was in den anderen Bänden hieß,
ja,
danach.
Ja, und dann später und im Original.
Und im Original.
Ja, sie heißt natürlich im Original ja nicht von und zu Hartenstein.
Natürlich nicht. Nein. Und wahrscheinlich auch nicht Clarissa. Aber ich fürchte, da muss sie tatsächlich passen.
Clarissa Carter.
Ah, Clarissa Carter.
Willst du doch noch die andere Frage haben, die ich hier schon so habe? Die ist ganz einfach.
Ja, mach mal.
In welcher Stadt spielt der Bestseller Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón? In welcher Stadt? In Madrid, in Lissabon oder in Barcelona?
Ich glaube in Barcelona.
Ja, natürlich. Ah, ja. Ich hab schon wunderbar gerettet. Siehst du. Happy End
zum
Schluss.
Siehst du allein. So, damit kommen wir jetzt auch rasch zur
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
So.
Das klingt ja nach einigen Bestsellern wieder.
Ja, aber wir haben schon reichlich abgearbeitet.
Ja, wir haben ja heute alleine Juli C. und Simon Urban und Eddie Ahrens. Wie heißt der? Ewald Ahrens,
ja genau. Platz 1 und 2 haben wir schon abgehakt. Dann ziehe ich jetzt mal für dich bitte. Und Jan.
Ja, zieh was Schönes.
Hoffentlich nicht noch ein Krimi, wäre ein bisschen langweilig. Mal sehen. Da haben wir... Oh! Bret Easton Ellis,
oh.
The Shards, das neue Buch von Bret Easton Ellis.
American Psycho hat er doch geschrieben.
Ja, ne? Und genau. Das ist, glaube ich, auch so. Ist auch Psycho irgendwie. Auch da. Ich habe nur überflogen neulich, worum es geht. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Ah, aber bestimmt interessant. Da freue ich mich schon auf eure Besprechung.
Lest doch das Buch mit uns mit. Macht mit bei der Bestseller-Challenge und sagt uns, schreibt uns, wie ihr dieses Buch findet. Schreibt uns an eatreadsleep@ndr.de.
Ja genau, dahin könnt ihr übrigens auch schreiben, wenn ihr noch auf der Suche nach einem Lesekreis seid. Nochmal hier an dieser Stelle der Hinweis auf unsere Lesekreis-Landkarte. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielleicht gibt es bei euch in der Nähe schon einen. Wenn nicht, wie gesagt, schreibt an eatreadsleep@ndr.de. Wir arbeiten wirklich hart daran, komplett Deutschland, Österreich und die Schweiz mindestens mit Eat, Read, Sleep Lesekreisen zu pflastern. Und es sieht ganz gut aus im Moment, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Geografische Literatur oder literarische Geografie.
Literarische 2.0. Geografie, genau.
In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr auch den Link zu unserem Newsletter. Da findet ihr immer schöne Schmonzetten von hinter den Eat, Read, Sleep Kulissen. Und ich sage mal, hier ist noch ein letztes kleines Höflichkeitsstückchen.
Oh, ich habe noch Reserve.
Du hast doch Reserve. Ja. Das werde ich jetzt mal einwerfen und von Paris träumen.
Wunderbar. Sehr gute Idee. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ich hole gleich noch das andere
wirklich,
hervor.
Wirklich lecker.
Eine schöne Pisseladière und schon ist man in der Sonne von Nizza oder Saint-Tropez.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.